Moment. Leben heute.
Ich habe richtig panikartige Gedanken gehabt, in dem Sinne, ich schaffe es nicht. Er raubt mir meine Zeit. Ich muss 24 Stunden am Tag für ihn da sein. Und andererseits eben das Gefühl, oh mein Gott, was denke ich, das ist ja mein Kind.
Ein Kind zu bekommen gilt als eines der beglückendsten Ereignisse im Leben. Viele Frauen haben jahrelang darauf gewartet. Wenn nach der Geburt die Freude ausbleibt und an deren Stelle andauernde Überforderung und Niedergeschlagenheit treten, spricht man von einer postpartalen oder auch postnatalen Depression.
Eine Geburt ist sowieso so ein Ausnahmezustand und man rechnet ja auch damit, dass sich alles verändert. In dieser Situation dann zu erkennen, dass es sich nochmal zusätzlich um einen psychischen Ausnahmezustand handelt, das ist sehr schwierig. Und das war sicherlich auch der Grund dafür, dass ich lange nicht bemerkt habe, dass es wirklich sehr, sehr ernst ist.
Rund jede sechste Frau leidet nach der Geburt an einer Wochenbettdepression. Eigentlich keine Randerscheinung. Trotzdem fühlen sich viele Frauen allein damit und verstecken ihren Zustand so weit wie möglich vor der Außenwelt. Eigentlich sollte ich glücklich sein. Frauen und ihre Partner erzählten Elis Thiel von ihren Erfahrungen.
Ich habe Angst, meinen Kindern keine gute Mutter zu sein. Ich habe Angst, meine Beziehung zu ruinieren. Ich habe Angst, nie mehr etwas Herausforderndes, Interessantes in meinem Leben zu machen. Ich habe Angst vor dem Schlafen. Ich habe Angst, aufzustehen. Ich habe Angst, verrückt zu werden. Ich habe Angst vor dem Leben.
Ich darf auch mitfahren.
Der 2,5-jährige Noah sitzt auf dem Wohnzimmerboden in einer Wiener Gemeindewohnung und spielt mit einem Zug aus großen Holzbuchstaben. Seine Mutter, Jasmin Stockinger, ist Ordinationsgehilfin und arbeitet bereits seit einem Jahr wieder in Vollzeit. Vater Roman Stockinger ist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Er ist Straßenbahnfahrer. Nichts deutet darauf hin, dass kurz nach Noahs Geburt hier eine Krisensituation herrschte.
Mein Standardsatz war wirklich, ich schaffe es nicht. Und wenn man mich gefragt hat, warum und was schaffst du nicht, alles. Und das hat halt natürlich keiner verstanden, weil ich habe ihn gewickelt, ich habe ihn gestillt, ich habe mit ihm gespielt. Es hat im Prinzip alles gepasst. Nur eben diese Gefühlslage nicht, dass ich eben immer gesagt habe, ich schaffe es nicht. Es war für niemanden im Prinzip zum Verstehen.
Den ersten Heulkrampf hatte die damals 23-Jährige bereits in den ersten Tagen nach der Geburt. Der sogenannte Baby Blues, auch bekannt als die Heultage, betrifft bis zu 3/4 aller Frauen nach der Entbindung. Ursachen sind die hormonelle Umstellung und die Erschöpfung nach der Geburt.
Einmal am Tag bin ich rausgegangen, einfach mal zum Weinen aufzuhören, weil draußen habe ich nicht geweint.
Der Baby Blues verschwindet nach rund 10 Tagen von allein. Laut einer Informationsbroschüre des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien bedarf er keiner Behandlung. Er kann ein Vorbote einer echten postpartalen Depression sein, geht ihr aber nicht zwingend voraus. Sie entsteht meist in den ersten 10 Wochen nach der Geburt, kann aber auch viel später, im Zeitraum eines Jahres, auftreten. Nicht zuletzt deshalb wird sie in etwa der Hälfte der Fälle nicht erkannt und bleibt damit unbehandelt.
Mir haben viele Freundinnen gesagt im Nachhinein, wo ich erzählt habe, was bei mir war. Ah, das habe ich auch gehabt. Ich habe mich auch 2 Wochen nur eingesperrt und habe geweint. Ja, ich war 2 Monate auch nicht draußen. Also im Nachhinein haben sie sehr viele Leute gehabt und haben aber nie drüber geredet.
Obwohl 15% aller Gebärenden daran erkranken, ist das Wissen über die postpartale Depression immer noch wenig verbreitet. Die vergleichsweise viel bekanntere Brustentzündung etwa tritt wesentlich seltener auf. Auch Jasmin Stockinger kannte die Krankheit nicht. Sie spürte aber, dass sie Hilfe brauchte.
Natürlich liest man im Internet nach und dann sind halt dort so Sachen gestanden. Es kann so weit gehen, dass man sich was antut, dass man dem Kind was antut. Und das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so weit kann es nicht kommen, so weit kann ich es nicht kommen lassen. Vor dem habe ich Angst gehabt, dass ich diese Gedanken habe, dass ich mir was tue oder dem Noah was tue. Und dann habe ich mir gedacht, na, so geht das nicht, ich brauche Hilfe.
In etwa einem Drittel der Fälle entwickeln die Mütter eine Bindungsstörung zum Kind, die mit Gedanken einhergehen kann, ihm oder sich selbst Gewalt anzutun. Solche Gedanken werden nicht in die Tat umgesetzt, klärt das Infoportal des Vereins Postnatale Depression Schweiz auf. Aufmerksamkeit ist dennoch angebracht, denn die postpartale Depression kann in eine postpartale Psychose umschlagen, insbesondere wenn die Frau mehrere Nächte in Folge nicht schläft. Dann kann es zum Realitätsverlust kommen und es besteht akute Gefahr für die Frau und das Kind. Die Wochenbettpsychose betrifft nur 1 bis 3 von 1000 Frauen.
Der Mond scheint durch das Schlafzimmerfenster, kalt und hell. Mit weit aufgerissenen Augen liege ich wach, zwischen meinem Lebensgefährten und meinem gerade 2 Monate alten Baby, stundenlang. Meine Nächte sind grellweiß, Zwangsgespenster. Ich kann an nichts anderes mehr denken als daran, dass ich schlafen muss, endlich schlafen.
Der Zustand ist so schrecklich, so furchtbar, dass man da wirklich nie wieder reingeraten will.
Ulrike Schrimpf, Literaturwissenschaftlerin und Autorin, hat ihre Erfahrungen mit der postpartalen Depression in einem Buch verarbeitet. Mit vielen Hintergrundinfos und Adressen, wo Betroffene Hilfe finden können. So ein Buch, wie sie es damals gerne gelesen hätte, vor 3 Jahren, als sie mit 35 ihr 2. Kind gebar.
Ich hatte immer das Gefühl, eigentlich will ich mich nur hinlegen und ausruhen. Ich konnte aber nicht. Ich bin von einer Unternehmung zur anderen gehetzt, habe ständig aufgeräumt, gearbeitet.
Deswegen ist ja auch nie der Eindruck entstanden, den man mit einer Depression sonst verbindet. Nämlich jemand liegt nur herum oder grübelt oder ist völlig unfähig zu funktionieren. Das wäre eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Absolutes Funktionieren auf allen Ebenen. Darin dann die Anzeichen zu erkennen, das ist nicht leicht.
Ulrike Schrimpfs Lebensgefährte Jens, er möchte nur mit dem Vornamen genannt werden, hatte während ihrer Schwangerschaft in Wien eine neue Stelle angenommen. Kurz vor der Geburt war sie ihm von Berlin nach Wien gefolgt.
Einer der Hauptrisikofaktoren ist eben ein Umzug, was ich nicht wusste und wo es, glaube ich, ganz viele nicht wissen. Und gleichzeitig ist natürlich so, dass man in der Schwangerschaft, wenn ein neues Kind kommt, häufig umzieht.
Als Frau ab Mitte 30, beruflich erfolgreich und mit hohen Erwartungen und Ansprüchen an sich selbst, gehört sie zu einer der Gruppen, die besonders anfällig sind für eine postpartale Depression.
Perfektionismus. Ehrgeizige Akademikerin, all diese Faktoren. Also ich weiß nur, dass Frau Schmidt-Siebel, ich glaube, da warst du auch dabei, gesagt hat, also ja, sie erfüllen quasi alle Risikofaktoren, die es überhaupt gibt für die postpartale Depression.
Wer daraus schließt, die Krankheit sei eine Modeerscheinung unserer Zeit, der irrt. Schon Hippokrates beschreibt die Symptome in einer Quelle aus dem Jahr 460 vor Christus. Die Psychiaterin Brigitte Schmidt-Siegel leitet die Station 4a der Abteilung für Sozialpsychiatrie am Wiener AKH, wo 4 Mutter-Kind-Plätze für die postpartale Depression zur Verfügung stehen. Aufgrund der Schwere ihrer Symptome wurde Ulrike Schrimpf dort 3 Wochen stationär behandelt. Zunächst erhielt sie Antidepressiva. Die weit verbreitete Meinung, dass diese Medikamente eine Frau zum Abstillen zwängen, ist falsch. Ulrike Schrimpf ärgert sich über die Unwissenheit, die immer noch auch in Fachkreisen herrsche.
Es gibt auch Apothekerinnen, die, wenn man da mit dem Baby, mit dem Kinderwagen ankommt und mit einem Rezept für ein Antidepressivum, das ist ja wohl hoffentlich nicht für sie. Auch beim Gynäkologen übrigens, ja. Sie können kein Antidepressivum nehmen und stillen. Das stimmt nicht. Es gibt Antidepressiva, die man nehmen kann und trotzdem stillen.
Da sie weiterhin nicht schlafen konnte und dadurch die Gefahr, in eine Psychose zu kippen, zu groß wurde, kamen zu den Antidepressiva starke Schlafmittel. In diesem Fall war das Abstillen unvermeidlich.
Bis heute, ich weiß nicht warum, wenn ich darüber erzählen muss, schießen mir die Tränen in die Augen, dass ich abstillen musste, so früh.
Ulrike Schrimpf wusste, dass objektiv betrachtet die Behandlung ihrer Krankheit wichtiger war als das Stillen. Unter dem gesellschaftlichen Druck, der auf Mütter ausgeübt werde, ihre Kinder zu stillen, habe sie aber sehr gelitten. Wildfremde Frauen hätten sie im Café angesprochen, ob sie denn wisse, was sie da tue, als sie ihrem Kind die Flasche gab.
Ich finde es halt immer so schade, dass so wenig Toleranz da ist. Ja? Dass nicht einfach gesagt wird, okay, diese Frau hat jetzt ein 3 Monate altes Kind, sie stillt es nicht, sie wird ihre Gründe dafür haben. Und die Gründe sind nicht, dass sie eine schlechte Mutter ist. Ja? Und dieses Verständnis ist leider für mein Empfinden, nach meinen Erfahrungen, noch viel zu wenig ausgeprägt.
Gefahr für die Kinder besteht vor allem dann, wenn die Krankheit unbehandelt bleibt. Das zu wissen kann für depressive Mütter eine Entlastung sein. Dass seelische Erkrankungen der Eltern sich auf die soziale und psychische Entwicklung der Kinder schädlich auswirken können, ist in Studien nachgewiesen.
Wenn man die Krankheit möglichst früh diagnostiziert, erkennt und behandelt, dann hat es wahrscheinlich gar keine negativen Folgen für die Kinder. Und das ist total wichtig, weil gerade die Mütter mit postpartaler Depression machen sich ja so viele Sorgen um ihre Kinder.
Das Risiko, dass die Kinder Schaden nehmen, ist geringer, wenn mindestens eine weitere stabile Bezugsperson da ist. Bei Alleinerziehenden ist daher besondere Aufmerksamkeit geboten. Die Männer, wenn vorhanden, sind in der Krisensituation besonders gefordert. Sie sollen die Partnerin unterstützen, die Kinder versorgen und das, obwohl sie ja oftmals voll berufstätig sind. Diese schwierige Erfahrung machte Noahs Vater Roman Stockinger.
Man fühlt sich total vernachlässigt, will das aber auch nicht irgendwie wahrhaben. Also bei mir war es so, dass ich mir gedacht habe, ich muss sie voll und ganz unterstützen und darf es jetzt nicht merken lassen, wie es mir eigentlich geht. Und auch, wie es in unserer Beziehung im Moment steht.
Seine Frau Jasmin zu verlassen, daran dachte Roman Stockinger während der Krise nie. Die Monate ihrer Erkrankung brachten aber auch ihn an seine Grenzen.
Schlimm. Wirklich schlimm. Also kann man sich nicht vorstellen. Man freut sich die ganze Zeit auf ein Kind und dann auf einmal die Frau nur noch am Weinen. Egal, was ich gemacht habe, ich habe ihr nicht helfen können. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, irgendwie zu helfen und nichts ist gegangen, gar nichts. Und ja, es ist dann einfach nur mal funktionieren gewesen zum Schluss. Für mich war es einfach so heimkommen, für einen Kleinen da sein, für sie da sein, arbeiten gehen. Das macht dich fertig mit der Zeit. Das macht richtig, richtig fertig.
Im Lauf der Wochen entwickelte auch er schwerste Schlafstörungen.
Irgendwann mit der Zeit hat dann meine Psyche auch dann anscheinend einmal gesagt, okay, es reicht. Ich bin 10 schlafen gegangen und 6 in der Früh bin ich immer noch wach im Bett gelegen.
Hilfe fand er bei der Wiener Männerberatung, einem psychosozialen Zentrum, das Männern in Krisen zur Seite steht. In Gesprächstherapiesitzungen hatte er die Möglichkeit, sich auszusprechen. Er riet jedem betroffenen Vater, sich Hilfe zu suchen.
Das war jemand da, mit dem ich reden können und der mir auch gesagt hat, wie ich vielleicht mit verschiedenen Situationen umgehen soll.
Jasmin Stockinger erholte sich innerhalb weniger Monate von ihrer Depression. Mit Hilfe von Medikamenten und der Unterstützung ihrer Familie. Die Dauer der Krankheit schwankt zwischen einigen Wochen und mehreren Jahren. Letzteres vor allem, wenn man nichts dagegen unternimmt. Wie bei jeder Depression ist oft eine Psychotherapie sinnvoll. Und es hilft, sich mit anderen auszutauschen. Gerda Kosner-Dautz leitet die Selbsthilfegruppe für postpartale Depression Mutterglück, die sich einmal im Monat in einem Mutter-Kind-Zentrum in Wien trifft. Die Zusammenkünfte erleichtern und entlasten innerlich, sagt sie.
Weil die Frauen sehen, ich bin nicht allein damit. Es gibt andere Frauen, denen geht es genauso. Es ist oft so, dass Frauen da sind, die ganz akut betroffen sind und welche, die schon langsam wieder herauskommen aus diesem allertiefsten Loch, sodass die akut Betroffenen ein bisschen eine Perspektive kriegen und nicht nur theoretisch von der Ärztin erklärt, ja, ja, es wird wieder gut, sondern auch tatsächlich jetzt einer Person gegenüber sitzen, von der sie sehen, der geht es jetzt schon besser und die aber erzählt hat, dass es ihr am Anfang genauso schlecht gegangen ist.
Die 39-jährige Ärztin kam vor 4 Jahren zur Selbsthilfegruppe, weil sie selbst nach der Geburt ihres zweiten Kindes unter einer postpartalen Depression gelitten hatte. Zum Zeitpunkt des Interviews erwartete Gerda Kosner-Dautz ihr drittes Kind. Obwohl die Gefahr eines Rückfalls nach einer weiteren Geburt statistisch hoch ist, fühlt sie sich gut gerüstet.
Ich habe mir einfach für nach der Geburt ein gutes Netzwerk geschaffen. Ich habe ganz klar mit meiner Hebamme geredet, die hat gesagt, überleg dir, was war im Wochenbett gut und hilfreich und dann auch in Bezug auf diese Depression, was war gut und hilfreich, was war hinderlich, was war unangenehm und mach jetzt die besten Voraussetzungen für nachher.
Die Aufarbeitung der Depression war eine, wie sie sagt, erzwungene Persönlichkeitsentwicklung.
Ich habe enorm viel gelernt. Also im Nachhinein war es für meine Persönlichkeitsentwicklung ein enormer Fortschritt. Das hätte ich, wenn mir das während der Phase jemand gesagt hätte, nicht so nehmen können. Es macht keinen Sinn, das einer Frau in der Phase zu sagen.
Eigentlich sollte ich glücklich sein. Eine Sendung über postpartale Depression, gestaltet von Elis Thiel. Mit Passagen aus dem Buch von Ulrike Schrimpf, Wie kann ich dich halten, wenn ich selbst zerbreche? Erschienen im Verlag Südwest. Weitere Informationen erhalten Sie beim Ö1-Service unter der Wiener Telefonnummer 501 70 371 und auf unserer Homepage oe1.orf.at. Das war Momentleben heute, Redaktion Marie-Claire Messinger.